Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Das dritte Buch Mose steht bei uns zurzeit auf dem Programm. Manche Bibelleser empfinden es als eine Geduldsprobe, sich durch dieses biblische Buch mit Opfervorschriften und Anweisungen für den Gottesdienst an der Stiftshütte hindurchzuarbeiten. Ich versuche, das dritte Buch Mose im Licht des Neuen Testaments zu deuten und habe dabei schon viel Interessantes entdeckt. Ich hoffe, dass ich einiges davon auch Ihnen nahebringen kann. Im Mittelpunkt dieser Sendung steht das zweite Kapitel aus dem dritten Mosebuch. Sie erinnern sich? Das dritte Buch Mose beginnt mit einer Einladung Gottes an das Volk Israel, ihm verschiedene Opfer darzubringen und ihn dadurch zu ehren. 5 verschiedene Opferarten werden genannt. Das Brandopfer, auf das ich in der vorigen Sendung eingegangen bin. Das Speisopfer, das im Mittelpunkt dieser Sendung steht. Und außerdem das Dankopfer, das Sündopfer und das Schuldopfer. In Kapitel 2 geht es also um das Speisopfer. Dieses Kapitel liest sich lustigerweise fast wie ein Backrezept, denn wer ein Speisopfer darbringen wollte, musste zunächst mal eine Art Brotteig zubereiten. Das Speisopfer unterscheidet sich also von anderen Opfern vor allem dadurch, dass kein Blutvergießen erforderlich ist. Allerdings wurde es meistens in Kombination mit einem anderen, einem blutigen Opfer dargebracht. Für uns heute überraschend dürfte die Tatsache sein, dass das Speisopfer gebacken, aber auch ungebacken dargebracht werden konnte. Und Aaron und seine Söhne, die den Priesterdienst versahen, sollten mitsamt ihren Familien einen Anteil vom Speisopfer abbekommen, als Beitrag zu ihrem Lebensunterhalt. Ich werde später noch näher darauf eingehen, doch hier schon mal ein erster Hinweis darauf, wie das Speisopfer später von den Christen gedeutet wurde. Während das alttestamentliche Brandopfer mit dem Opfertod Jesu am Kreuz in Verbindung gebracht wird, betont das Speisopfer seine menschliche Natur. Jesus war ja nicht nur der Sohn Gottes, sondern eben auch der Sohn der Maria und damit ein Mensch. Allerdings ein vollkommener Mensch, ohne jede Sünde. Damit unterscheidet er sich von Ihnen und auch von mir. Aber das soll uns nicht mutlos machen. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, wird den Christen gesagt, »Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.« Herrliche Aussichten also, besonders wenn man im Gegensatz dazu den Menschen in seinem Ist-Zustand betrachtet. Da lautet die Diagnose, die Paulus im Römerbrief niedergeschrieben hat, sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und ein paar Verse weiter fasst Paulus zusammen, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Auch wenn wir uns noch so sehr bemühen, Gottes Gebote zu halten, kann uns Gott auf der Grundlage seiner Gebote nicht erretten. Warum? Ganz einfach, weil wir Gottes Gebote niemals in vollem Umfang einhalten werden. Gerechtigkeit und Vollkommenheit, wie Jesus sie uns vorgelebt hat, sind uns fremd. Und so wenden sich Gottes Gebote letztlich gegen uns, indem sie unser Versagen zum Ausdruck bringen. Wenden wir uns nun dem Bibeltext zu. Wie vorhin schon gesagt, muss für ein Speisopfer eine Art Brotteig zubereitet werden, der dann gebacken wird oder auch ungebacken bleiben kann. In den Versen 1 bis 3 geht es zunächst um die ungebackene Version. Gleich am Anfang von Vers 1 wird deutlich gesagt, dass das Speisopfer, genauso wie vorher das Brandopfer, eine freiwillige Gabe ist. Da heißt es, »Wenn jemand dem Herrn ein Speisopfer darbringen will, so soll es von feinstem Mehl sein, und er soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen.« Feinstes Mehl war damals etwas Außergewöhnliches. was unter anderem daran lag, dass die Israeliten zum Mahlen des Getreides noch keine Mühlen verwendeten, sondern eine Art Steinschüssel mit einem Stößel. Vielleicht haben Sie so etwas Ähnliches schon mal in einer Apotheke oder in einem chemischen Labor gesehen. In einen kleinen Mörser aus Porzellan werden da zum Beispiel getrocknete Pflanzenteile mit einem Stößel zerrieben. Nach dem gleichen Prinzip wurde bei den Israeliten damals Mehl gemahlen. Je nachdem, wie viel Zeit und Geduld man dafür investierte, bekam man eher grobes und ungleichmäßig gemahlenes Mehl oder eben auch feinstes Mehl, wie es für die Zubereitung des Speisopfers verlangt wurde. In der heutigen Zeit bekommen viele von uns Getreide höchstens mal bei einem Spaziergang zwischen Getreidefeldern zu Gesicht. Mehl kaufen wir fertig abgepackt im Supermarkt. Und Brot ist zwar ein wichtiges Lebensmittel, aber eben nur eines von vielen. Das war damals anders. Getreide, Mehl und Brot spielten im Alltag der Menschen eine große Rolle. Wenn genügend davon vorhanden war, ging es ihnen gut. Wenn nicht, dann litten sie Not. Das muss man sich vor Augen halten, wenn man Jesus etwa im Neuen Testament sagen hört: Ich bin das Brot des Lebens. Auch ob für das Brotbacken nur halbwegs ordentlich gemahlenes Mehl oder aber feinstes Mehl zur Verfügung stand, machte einen großen Unterschied. Vielleicht vergleichbar damit, ob Sie jemand in ein Fastfood-Restaurant oder zu einem aufwendigen Vier-Gänge-Menü einlädt. Wenn ich nun das Brot, gebacken oder ungebacken, mit Jesus in seiner menschlichen Gestalt vergleiche, dann bedeutet, aus feinstem Mehl zubereitet worden zu sein, dass Jesus ein Mensch mit einer besonderen Persönlichkeit war. So wie es in feinstem Mehl keine grob gemahlenen Anteile und auch keine Reste der Getreideschale gibt, so zeichnete sich Jesus durch seine völlig ausgeglichene Persönlichkeit aus. Im Gegensatz dazu, so möchte ich behaupten, hat jeder von uns gewisse Fehler und Schwächen, ohne die wir eigentlich viel besser leben würden. Denn diese Fehler und Schwächen, die ich meine, sind nicht Ausdruck unseres Charakters, sondern echte Fehlentwicklungen. Und diese resultieren daraus, dass wir Teil einer gefallenen Schöpfung sind. Im letzten Jahr meines Theologiestudiums beschäftigte ich mich auch ein bisschen mit Psychologie. Besonders interessierte ich mich dafür, was Menschen dazu bringt, Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die sie selbst eigentlich hassen. Warum etwa trinken Männer so viel Alkohol, dass sie ihren Frauen und Kindern gegenüber gewalttätig werden? Warum haben Menschen Minderwertigkeitskomplexe und leiden darunter, dass sie von anderen angeblich nicht genügend beachtet werden? Warum gibt es Leute, die stehlen, vergewaltigen oder betrügen? Ich wollte der Sache auf den Grund gehen und sprach meinen Professor an. Je länger wir über die möglichen Ursachen nachdachten, desto mehr spürte ich, dass auch ich zu manchen unschönen Dingen fähig sein könnte. Gewisse Symptome deuteten darauf hin, dass da einiges in mir schlummerte. Mein Professor musste lachen, als ich ihm davon erzählte und meinte: Nur keine Sorge. Viele ihrer Mitstudenten waren schon bei mir und haben genau die gleiche Entdeckung gemacht. Es ist eben so, in der Persönlichkeit eines jeden Menschen gibt es dunkle Flecken. Wie wahr, denn das trifft sogar auf Personen zu, die wir aus der Bibel kennen. Simson zum Beispiel verfügte über erstaunliche körperliche Kräfte, aber es fehlte ihm an Charakterstärke und Willenskraft. Paulus war eine echte Geistesgröße, aber irgendeine Krankheit oder Behinderung, der berühmte Stachel im Fleisch, war für ihn eine große Anfechtung. Petrus ließ sich gern von seinen Gefühlen leiten und erklärte zum Beispiel vollmundig, dass er für Jesus sogar sterben würde. Doch nur wenig später verleugnete er Jesus, weil er sich schämte, zu seinem Tross dazuzugehören. König Saul war eigenwillig und stur. Er war unfähig, im Gehorsam gegen Gott seine Knie zu beugen. Das führte zu seiner Entthronung und schließlich auch zu seinem Tod. Alle diese Leute waren wichtige Persönlichkeiten, aber an ihrer jeweiligen Persönlichkeit gab es einiges auszusetzen. Im Gegensatz zu ihnen und zu uns allen konnte Jesus mit einer ausgeglichenen und ausgereiften Persönlichkeit aufwarten. Alles, was er sagte und was er tat, passte hundertprozentig zu der jeweiligen Situation und war völlig angemessen. Er konnte einerseits wütend werden und die Geldwechsler aus dem Tempel vertreiben, andererseits konnte er kleine Kinder behutsam in den Arm nehmen. In beidem war er absolut authentisch. Als er 12 Jahre alt war, staunten Gelehrte über seine Weisheit, und als er zu predigen begann, wunderten sich seine Zuhörer und fragten, wie kann dieser die Schrift verstehen, wenn er es doch nicht gelernt hat? Trotzdem verließ sich Jesus nie auf seinen Verstand als Grundlage für sein Handeln. Ihm war grundsätzlich wichtig, den Willen seines Vaters zu tun, und danach handelte er dann auch. Auch seine Gefühle waren niemals der Maßstab für sein Handeln. Obwohl ich behaupten möchte, dass Jesus ein gefühlvoller Mensch war und sich auch niemals geschämt hat, seine Gefühle zu zeigen. Aber die Gefühle waren eben nicht ausschlaggebend für sein Handeln, sondern, wie eben schon gesagt, den Willen seines himmlischen Vaters zu tun, das war ihm wichtig. Und so konnte er einerseits am Grab des Lazarus oder über die Stadt Jerusalem und die Gleichgültigkeit ihrer Bewohner weinen und andererseits Lazarus vom Tod auferwecken und Jerusalem ein schweres Gericht androhen. Jesus war auch niemals eigensinnig, und dennoch konnte ihn nichts davon abhalten, nach Jerusalem zu gehen, um dort auf grausige Weise zu sterben. Zu Gott, seinem Vater, sagte er, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und gegenüber den Leuten, die ihn predigen hören wollten, bekräftigte er, ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Also, weder sein Verstand noch sein Gefühl und auch nicht seine Willensstärke waren für Jesus Maßstäbe für sein Handeln, sondern es ging ihm darum, Gottes Willen zu tun. Wer von uns könnte so etwas von sich sagen? Tja, das war nun ein langer Abstecher, einmal quer durchs Alte und Neue Testament, und zwar ausgelöst durch die Anweisung für das Speisopfer, für dessen Zubereitung nur feinstes Mehl verwendet werden sollte. Für mich ist das, wie eben ausgeführt, ein Symbol für die besondere Persönlichkeit, die Jesus als Mensch hatte. Mehl vor 3.500 Jahren war oft unregelmäßig gemahlen und enthielt auch Reste der Getreideschale. Ein solches Mehl würde demnach für die Persönlichkeit des sündigen Menschen stehen. Bei der Zubereitung des Speisopfers sollte auf das Mehl Öl gegossen werden. Interessanterweise heißt es in Vers 1 unseres Bibeltextes tatsächlich Öl darauf gießen, während in den Versen 4 und 5 vom Vermengen die Rede ist. In Vers 6 steht dann wieder Öl darauf gießen. Anders ausgedrückt, das Speisopfer wurde regelrecht in Öl getränkt. Nun ist das Öl an vielen Stellen in der Bibel ein Symbol für den Heiligen Geist. Und man braucht nicht lange zu suchen, um Hinweise darauf zu finden, wie sich der Heilige Geist im Leben Jesu bemerkbar gemacht hat. Jesus wurde aus dem Geist geboren. Denn in Lukas 1 erfahren wir, was der Engel zu Maria sagte, als sie schwanger werden sollte. Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Des Weiteren wurde Jesus mit dem Geist getauft und vom Geist Gottes geleitet. Er lehrte, tat Wunder und opferte sich selbst, alles in der Kraft des Heiligen Geistes. Aus all dem ziehe ich die Schlussfolgerung, der Heilige Geist war alles andere als nur eine Begleiterscheinung im Leben Jesu. Und wenn er den Heiligen Geist brauchte, um wie viel mehr haben wir ihn in unserem Leben nötig? Als Zutat für das Speisopfer wird in Vers 1 auch noch Weihrauch genannt. Wahrscheinlich handelte es sich dabei um eine Mischung, die aus verschiedenen Zutaten hergestellt wurde. Im 2. Buch Mose gibt es einen Hinweis auf eine solche Mischung. Da heißt es, und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Spezerei, Balsam, Stakte, Galbanum und reinen Weihrauch, von einem so viel wie vom anderen, und mache Räucherwerk daraus, gemengt nach der Kunst des Salbenbereiters, gesalzen, rein zum heiligen Gebrauch. Das Ganze wurde dann zu einem feinen Pulver zerrieben. Eine Prise davon sollte dem Speisopfer anscheinend einen besonderen Geschmack und Duft verleihen. Weihrauchmischungen wurden zur Ehre Gottes als Räucherwerk verbrannt. Ferner wird der aufsteigende Duft in der Bibel häufig mit den zu Gott aufsteigenden Gebeten in Verbindung gebracht. Außerdem steht Weihrauch für das Leben Jesu als Ganzes. Jesus hat zur Ehre Gottes gelebt und dadurch, bildlich gesprochen, einen Wohlgeruch verbreitet. Auch im Leben der Christen sollte es so richtig duften, Gott zur Ehre und den Mitmenschen zum Zeugnis. Wie Sie merken, habe ich mich sehr lange mit dem ersten Vers unseres Bibeltextes aufgehalten. Dafür geht es jetzt umso schneller voran. Hören Sie nun aus dem 3. Mosebuch Kapitel 2, die Verse 2 und 3. Dort ist von demjenigen die Rede, der genau nach Vorschrift ein Speisopfer zubereitet hat. Und er soll es bringen zu den Priestern, Aarons Söhnen. Und der Priester soll eine Handvoll nehmen von dem Mehl und Öl samt dem ganzen Weihrauch und es als Gedenkopfer in Rauch aufgehen lassen, auf dem Altar als ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Das Übrige aber vom Speisopfer soll Aaron und seinen Söhnen gehören, als ein hochheiliges von den Feueropfern des Herrn. Aaron und seine Söhne, also die Priester, erhielten einen Anteil am Speisopfer zum Verzehr. Das Übrige wurde offenbar vermischt, bevor es auf dem Altar verbrannt wurde. Im Bibeltext folgen nun nach den Anweisungen für das ungebackene Speisopfer die Anweisungen für verschiedene Arten eines gebackenen Speiseopfers. Hören Sie dazu die Verse 4 bis 10. Willst du aber als Speisopfer etwas im Ofen Gebackenes darbringen, so nimm Kuchen von feinstem Mehl, ungesäuert, mit Öl vermengt, oder ungesäuerte Fladen mit Öl bestrichen. Ist aber dein Speisopfer etwas auf der Pfanne Gebackenes, so soll's von ungesäuertem Mehl sein, mit Öl vermengt, und du sollst es in Stücke zerteilen und Öl darauf gießen. Das ist ein Speisopfer. Ist aber dein Speisopfer etwas in Tiegel bereitetes, so sollst du es von feinstem Mehl mit Öl machen und sollst das Speisopfer, das du davon bereitet hast, dem Herrn darbringen und sollst es zu dem Priester bringen, und der soll damit zu dem Altar treten. Und der Priester soll von dem Speisopfer das Gedenkopfer abheben und in Rauch aufgehen lassen, auf dem Altar als ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Das Übrige aber soll Aaron und seinen Söhnen gehören, als ein hochheiliges von den Feueropfern des Herrn. Wenn Ihnen beim Hören und mir beim Lesen des Bibeltextes bereits das Wasser im Munde zusammengelaufen ist, dann scheint mir das genau die richtige Reaktion zu sein. Denn die Menschen sollten etwas opfern, das ihnen auch selbst gemundet hätte. Und Aaron und seine Söhne wollten ja schließlich auch etwas Ordentliches zwischen die Zähne bekommen. Immer wieder wird im Bibeltext feinstes Mehl erwähnt, sowie das Öl, auf dessen Bedeutung ich vorhin schon eingegangen bin. Dass die verschiedenen Opfer im Alten Testament etwas mit dem Opfertod Jesu zu tun haben, ja, dass sie auf geheimnisvolle Weise manches vorweggenommen haben, was erst durch Jesus vollendet wurde, das ist für den modernen Menschen des 21. Jahrhunderts manchmal nur schwer nachvollziehbar. Eines ist jedenfalls sicher: In vielen neutestamentlichen Schriften wird diese Verbindungslinie zum Alten Testament gezogen. Auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist, schreibt Paulus im 1. Korintherbrief. Im Epheserbrief wiederum heißt es, dass Christus sich selbst für uns gegeben hat als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Und hier noch ein längerer Abschnitt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6. Er handelt von Jesus, dem Brot des Lebens, womit meines Erachtens ein Bezug zum alttestamentlichen Speisopfer gegeben ist. Zugleich erinnern diese Verse an die Einsetzungsworte zum Abendmahl, bei dem das Brot ja auch eine wichtige Rolle spielt. Jesus sagt, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat, und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Soweit aus Johannes 6, die Verse 53 bis 58. Wenn wir in unserem Leben, natürlich im bildlichen Sinne, einen lieblichen Geruch verströmen wollen, dann müssen wir also Christus in uns aufnehmen. Das heißt selbstverständlich nicht, dass wir ihn im wörtlichen Sinne verspeisen sollen. Wir sind ja keine Kannibalen. Aber wir haben Teil an ihm durch den Glauben und nehmen ihn in unser Leben auf. So kommt der liebliche Geruch seines Lebens auch in unser Leben. An dieser Stelle möchte ich nun wieder zurückkehren zu unserem Bibeltext im dritten Buch Mose, Kapitel 2. Nachdem die Zutaten für das Speisopfer aufgezählt wurden und wie damit umzugehen ist, werden nun ein paar Zutaten genannt, die nicht in das Speisopfer gehören, obwohl sie vermutlich den Geschmack verbessern würden. In den Versen 11 und 12 heißt es: Alle Speisopfer, die ihr dem Herrn opfern wollt, sollt ihr ohne Sauerteig machen. Denn weder Sauerteig noch Honig sollt ihr dem Herrn zum Feueropfer in Rauch aufgehen lassen. Als Erstlingsgabe mögt ihr sie dem Herrn bringen, aber auf den Altar sollen sie nicht kommen zum lieblichen Geruch. Der Sauerteig kommt in der Bibel oft als Symbol für das Böse vor, das oft nur unscheinbar und in kleinen Mengen vorhanden ist, sich dann aber ausbreitet. So warnte Jesus etwa seine Jünger vor dem Sauerteig der Pharisäer, womit er deren Lehre meinte. Weil der Sauerteig für das Böse steht, hat er folglich in einem Opfer nichts zu suchen. Auf das Neue Testament übertragen bedeutet das, auch Jesus durfte nichts Böses an sich haben, keine Sünde, um sich am Kreuz für die Menschen opfern zu können. Ein Zusatz von Honig oder Fruchtsirup kann beim Backen übrigens eine ähnliche Wirkung entfalten wie der Zusatz von Sauerteig, indem er nämlich die Gärung des Brotteiges unterstützt. Deshalb sollte bei der Zubereitung des Speisopfers auch auf Honig verzichtet werden. Dass ausgerechnet der süße Honig in Wirklichkeit die Durchsäuerung des Teiges fördert, erinnert mich an die Verhaltensweise mancher Christen, die sich in der Öffentlichkeit ganz besonders fromm geben. Sie setzen stets ihr Sonntagslächeln auf, nennen jeden »mein lieber Bruder« oder »meine liebe Schwester« und polieren ihren Heiligenschein auf Hochglanz. Doch dann beteiligen sie sich an Klatsch und Tratsch und verbreiten böse Gerüchte. Zurück zum Speisopfer. In Vers 13 wird eine Zutat genannt, die auf jeden Fall noch hinein soll. Da heißt es: Alle deine Speisopfer sollst du salzen, und dein Speisopfer soll niemals ohne Salz des Bundes deines Gottes sein. Bei allen deinen Opfern sollst du Salz darbringen. Salz hat in gewisser Weise genau die gegenteilige Wirkung wie Sauerteig. Während der Zusatz von Sauerteig den Brotteig zum Gären bringt, hat das Salz eine konservierende Wirkung. Angeblich soll es bei manchen Arabern noch heute üblich sein, einen Vertrag mit dem Salz des Bundes zu besiegeln, um damit die Vertragspartner an die getreue Erfüllung des Vertrages zu binden. Und im zweiten Buch der Chronik wird sogar ein Salzbund erwähnt. Das Salz im Speisopfer war also letztlich ein Zeichen der Treue zwischen dem, der das Opfer darbrachte, und Gott. Dass Jesus treu war, den Menschen und Gott gegenüber, brauche ich wohl nicht zu erwähnen. Ich komme nun zu den Versen 14 bis 16. Hier geht es nun um eine spezielle Form des Speisopfers. dieses Speisopfer sollte aus den ersten Früchten der Ernte zubereitet werden, denn die Erstlingsfrüchte galten als die besten. Im Bibeltext heißt es: Willst du aber ein Speisopfer dem Herrn darbringen von den ersten Früchten, so sollst du Ähren am Feuer rösten, die Körner zerstoßen und darbringen als das Speisopfer deiner ersten Früchte, und sollst Öl darauf tun und Weihrauch darauf legen. Das ist ein Speisopfer. Und der Priester soll das Gedenkopfer von dem Zerstoßenen und vom Öl mit dem ganzen Weihrauch in Rauch aufgehen lassen, als ein Feueropfer für den Herrn. In Kapitel 23 wird übrigens das Fest der Erstlingsfrüchte oder der Erstlingsgarbe erwähnt. Bei dieser Gelegenheit wurde ein solches Speisopfer dargebracht. Inzwischen sind wir am Ende von Kapitel 2 angelangt. Thema war das Speisopfer, das freiwillig von Personen aus dem Volk Israel dargebracht werden konnte. So wie beim Brandopfer gibt es auch beim Speisopfer einige Kapitel weiter eine entsprechende Weisung für die Priester. Wenn Sie sich diesen Abschnitt einmal anschauen möchten, er ist zu finden in Kapitel 6 ab Vers 12. Zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, das Speisopfer, das aus einem brotartigen Teig zubereitet wurde, erinnert an Jesus Christus, das Brot des Lebens, insbesondere an seine menschliche Vollkommenheit. Worte wie die aus dem Johannesevangelium Kapitel 6 erinnern daran, dass Christen an dem Brot des Lebens teilhaben sollen. Jesus sagt über sich selbst: Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. 5 verschiedene Opferarten werden am Anfang des 3. Mosebuches vorgestellt. Gottes Einladung, mit diesen Opfern ihn zu ehren, richtet sich an das gewöhnliche Volk, und das Darbringen bestimmter Opfer soll freiwillig geschehen, also jenseits der üblichen Opfer, die regelmäßig von den Priestern vollzogen wurden. Nach dem Brand- und dem Speisopfer schließen sich in Kapitel 3 die Anweisungen für das Dankopfer an. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel.